Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
Ich bin schuld, dass ein Mensch nicht mehr lebt. Ich hätte es verhindern können, wenn ich es denn gewollt hätte. Und ich hatte nicht mal den Gedanken dazu. Viele denken, ne, Sozialtherapie ist Quatsch. Die Leute machen den Psychologen was vor. Aber die wundern sich, weil wenn dann kein Umdenken stattfindet, werden die früher oder später einfach aussortiert.
Hallo zu Knast Live Folge 13. Bevor wir wieder richtig einfahren in den Knast, vorweg von mir zwei Hinweise. Zum einen ein technischer, und zwar an alle, die mir in den letzten Wochen über das Kontaktformular auf der Homepage radiosg.de/knastlive geschrieben haben. Wie ich jetzt festgestellt habe, war da irgendwie schon mal was falsch konfiguriert und die Nachrichten sind im Nirgendwo gelandet. Ich kann sie aber aus dem Nirvana nicht wieder herholen. Deshalb, wenn ihr in letzter Zeit über die Homepage geschrieben habt, Fragen, Anmerkungen oder ähnliches und noch keine Antwort von mir bekommen habt, dann sorry dafür und seid so lieb und schreibt doch bitte einfach nochmal. Der zweite Hinweis bezieht sich auf diese Folge. Ich würde euch einfach ans Herz legen, diese Folge in einem ruhigen Moment zu hören, denn ich glaube, die Gespräche, die ich auf der SOTA, der Sozialtherapieabteilung, geführt habe, die könnten für manche emotional auffühlend sein. Ihr lernt gleich einen Mann kennen, der im Prinzip sein Leben lang kriminell war, der jetzt auch schon sehr lange im Knast sitzt, weil er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Es sind sehr tiefe Einblicke, mal sehr nüchtern, mal sehr reflektiert, wie und warum ein Mensch so wird. Es gibt Sätze und Momente in diesem Interview, die, glaube ich, verstörend wirken können. Andere wiederum sind richtig unterhaltsam. Ich für mich kann jedenfalls sagen, zu diesem Gespräch, von dem ich vorher übrigens auch gar nicht genau wusste, was mich erwartet, es ist die Begegnung hier in der JVA, die mir am meisten hängen geblieben ist, die bei mir auch ambivalente Gefühle ausgelöst hat. Es hat mir einige Fragen beantwortet, aber auch ganz neue aufgeworfen. Zum Beispiel die Frage, warum kann Knast nicht überall so sein? Denn es geht nicht nur um eine persönliche Geschichte, sondern auch um ein, wie ich finde, sehr spannendes Konzept, mit Gefangenen zu arbeiten. Deshalb nehmt euch eine Tasse Kaffee, Tee, was auch immer ihr habt, und dann geht's rein hinter die grüne Tür.
Mein Name ist Klein, ich arbeite hier in der JVA Remscheid als Leiterin der Sozialtherapie und ich bin schon seit 2008 im Strafvollzug.
Wenn ihr Folge 7 gehört habt, mein Treffen mit Stefan auf der Abteilung E1 Therapievorbereitung, dann kennt ihr schon das Stichwort Wohngruppenvollzug. Klingt kuscheliger als es ist, ist immer noch Knast, aber doch ziemlich anders als nebenan, einen Gang weiter im großen Haupthaus, wo ich gerade herkomme. Da 4 Flügel, 4 Etagen, Zellen, links, rechts, oben, unten, hunderte Gefangene. Hier auf der SOTA, nur einen Gang weiter, eine Tür entfernt, ist erstmal alles ziemlich übersichtlich. Ein Trakt, ein langer Gang, nur 16 Gefangene sind hier untergebracht, abgeschottet vom Rest und nach innen, hinter der Abteilungstür, tatsächlich eine Art WG.
Was generell eine Sozialtherapie unterscheidet von dem Regelvollzug, ist, dass innerhalb der Sozialtherapie die Freiheit groß ist, obwohl wir natürlich die schwersten Straftäter haben. Das mag erstmal so etwas verwundern, aber wir brauchen diese Öffnung. Das heißt, die Inhaftierten haben innerhalb dieser Abteilung zu den üblichen Aufschlusszeiten des Hauses, also von morgens früh bis abends spät, die Türe auf. Und das heißt, das ist für andere Leute vielleicht erstmal verwunderlich, das sind dann gefährliche Straftäter, bei denen ein hohes Rückfallrisiko und eine hohe Rechtsgutverletzung angenommen wird und laufen den ganzen Tag frei rum. Das ist aber total wichtig, weil gerade dieser Austausch miteinander, das Sichtbarwerden von dysfunktionalem Verhalten für die Behandlung wichtig ist. Also wir gehen davon aus, dass das, was die Inhaftierten auf dem Flur zeigen, in der Abteilung zeigen, natürlich auch die Muster sind, die zumindest mittelbar dazu geführt haben, straffällig zu werden. Und dass wir nur dann die Chance haben, sie zu bearbeiten, wenn wir sie auch sehen. Das kann man sehr stark natürlich davon unterscheiden, wenn ein Inhaftierter im Regelvollzug ist, ist normalerweise eingeschlossen außerhalb der Arbeitszeiten. Da gibt es viel weniger Spielraum, um diese Muster zu erkennen und auch direkt zu bearbeiten. Deswegen ist die Behandlung so intensiv, aber auch erforderlich, weil wir halt viele Täter haben mit strukturellen Störungen.
Mord und Totschlag, Vergewaltiger und andere Sexualstraftäter, es sind die schlimmsten Verbrechen, die Männer begangen haben. Aber es ist keine Strafe, dass man sie hier besonders wegsperrt, isoliert. In die Sozialtherapie muss man nicht, sondern man darf, wenn man sich dafür eignet und darauf einlässt, einfach nur in etwas entspannterer Atmosphäre die Zeit absitzen. Das ist hier nämlich nicht.
Für jeden Inhaftierten wird individuell ein Behandlungsplan zugeschnitten. Das heißt, wir suchen aus, welche Möglichkeiten es gibt, welche für diesen Inhaftierten zur Erreichung des Vollzugsziels nötig und angebracht sind. Wir haben einzeltherapeutische oder auch Einzelgesprächsmaßnahmen, je nach Aufgabenstellung. Dann gibt es aber zusätzlich auch viele gruppentherapeutische Angebote. Es gibt deliktspezifische Gruppenangebote für Gewaltstraftäter, für Sexualstraftäter oder auch hier, das ist was Besonderes in der JVA Remscheid, ein Gruppenangebot, wo die Leute auch eingebracht werden können, die halt nicht die klassischen impulsiven Gewalttäter oder die klassischen Sexualstraftäter sind, aber nichtsdestotrotz ein erhebliches Delikt begangen haben. Darüber hinaus gibt es auch noch Maßnahmen, die nennen sich unspezifisch. Da geht es zum Beispiel darum, kognitive Problemlösekompetenz auszubauen oder Emotionsregulation zu lernen. Wird immer individuell zugeschnitten.
Warum genau das für die Inhaftierten so viel sehr anders ist als im normalen Vollzug, werden wir später noch genauer feststellen. Aber auch für die Bediensteten ist einiges anders auf der SOTA. Neben Sozialarbeitern, Psychologen, Therapeuten gibt es natürlich auch hier in der Sozialtherapieabteilung Justizvollzugsbeamte aus dem AVD, dem Allgemeinen Vollzugsdienst. Aber
jeder Bewohner hat einen Betreuer aus dem Allgemeinen Vollzugsdienst, der so mit der erste Ansprechpartner ist. Also der Betreuer muss sich auch intensiv mit dem Delikt auseinandersetzen, was dann sein Betreuungsfall begangen hat, und muss auch bereit sein, intensiv in den Kontakt einzusteigen, weil durch die offenen Türen den ganzen Tag sind sie natürlich auch immer ansprechbar. Das ist eine besondere Herausforderung. Es sind 16 Leute, jeder bringt sein eigenes Päckchen mit, oft auch nicht ganz unanstrengend. Und die Kollegen sind wirklich auch intensiv eingebunden. Also zum Beispiel gestalten sie auch Gruppen mit. Also wir haben auch den Allgemeinen Vollzugsdienst in Behandlungsgruppen mit drin. Und was sehr offenkundig anders ist, ist, dass die Bediensteten hier keine Dienstkleidung tragen müssen. Sie sind in Zivil.
Ich frage mich und später noch Frau Klein, ob es im Sinne der Resozialisierung nicht besser wäre, wenn es überall für alle im Gefängnis so ein Angebot gäbe. Aber jetzt lerne ich erstmal Hubert kennen. Im schwarzen Jogginganzug, der offensichtlich nicht zur allgemeinen Knastkollektion gehört, steht er vor mir. Groß, sehr schlank, schlaksiger Typ würde man vielleicht sagen, kräftiger Händedruck, ruhige Stimme. Die grauen Haare, kurz geschnitten, unter der rahmenlosen Brille ein flacher Schnäuzer mit angedeuteten Partien eines Kinnbartes. Die Situation, jetzt ein Mikrofon vor der Nase zu haben, ist auch für ihn fremd, aber er kommt gleich auf den Punkt.
Hallo, mein Name ist Hubert Buntrock, ich bin seit 2006 in Haft und ich bin ein Teilnehmer hier in der SOTA Remscheid. Und man lernt hier ein straffreies Leben zu führen und versteht auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, ein straffreies Leben zu führen. Ja, ich war früher ein Gewohnheitskriminellen, ich sitze jetzt das vierte Mal in Haft, habe alle meine Haft dazu genutzt, im Prinzip gar nichts zu tun, und jede Haft hat im Prinzip nichts verändert für mich. Und das ist meine erste Haft, in der ich wirklich was verändere. Und es tut mir gut, etwas zu verändern. Und ich bin kurz vor dem Abschluss meiner Sozialtherapie. Und wenn ich jetzt entlassen werde, weiß ich, ich werde straffrei leben können.
Okay, denke ich. Da scheint sich jemand ein bisschen überlegt zu haben, was er loswerden will. Das waren viele Informationen in wenigen Sätzen. Deshalb fangen wir doch einfach erstmal von vorne an. Wie hat alles angefangen?
Ich bin sehr dissozial aufgewachsen. Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr bin ich kriminell. Und in diese Struktur bin ich so fest eingewebt gewesen, dass ich von alleine da gar nicht rausgekommen wäre. Ne? Also wenn man seine Probleme ohne Hilfe lösen kann, dann wäre man hier natürlich eindeutig falsch.
Was war jetzt das letzte Delikt, die letzte Verurteilung?
Meine letzte war ein Raubmord. War ein Raubmord mit einem Tatgenossen zusammen. War ein Raubmord. Das war nicht so geplant, das war auch nicht so gewollt. Ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Menschen getötet, aber ich bin schon schuld, dass ein Mensch nicht mehr lebt. Ich hätte es verhindern können, wenn ich es denn gewollt hätte, und ich hatte nicht mal den Gedanken dazu. Ne? Und das ist schon sehr finster. Sie hören, dass ein Mensch in Not ist und sich nicht mal Gedanken darüber machen, helfe ich dem Mann jetzt oder helfe ich dem nicht, wenn sie diese Gedanken schon gar nicht haben, dann ist man schon verdammt dissozial, sage ich Ihnen.
Das klingt jetzt so heute ziemlich reflektiert, war aber offensichtlich nicht immer so.
Ja, ich habe fast 12 Jahre im geschlossenen, ganz normalen Regelvollzug war ich gewesen. Und ich muss Ihnen gestehen, aufgrund meiner Tat ist die Belastung für mich dermaßen angestiegen, dass ich einfach gar keine Chance mehr hatte. Ich brauchte Hilfe. Ich habe dann angefangen in meiner Voranstalt mit Gruppen, Behandlungsgruppe, intensiver Gewalttäter. Von da aus bin ich dann weiter über Sozialtherapie. Dann wurde ich nach hier verlegt und dann habe ich hier natürlich, ich wollte natürlich meine Sozialtherapie beenden. Deshalb bin ich hier. Und ich finde, das Wichtigste ist immer ein Veränderungswunsch. Ne? Also wenn ich generell nicht bereit bin, etwas zu verändern, also in meinen anderen Haftzeiten war ich das nicht. Und da ich das jetzt bin, macht es natürlich für mich Sinn. Ne? Es macht für mich Sinn. Das Schöne natürlich hier ist, es ist immer eine offene Tür. Ne? Man hat immer, also hier zwei Sozialarbeiter, zwei Psychologen, die sind permanent da. Das AVD-Team, man kann immer hinkommen. Ne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man gesagt kriegt, Herr Buntrock, können Sie in einer Stunde wiederkommen? Aber das ist wirklich das Schlimmste. Das ist natürlich im Hafthaus, funktioniert das natürlich nicht. Ne? Da müsste man dann schon fast einen Monat warten, bis ein Psychologe oder kommt oder auch nur ein kurzes Gespräch führt, weil die einfach nicht das Potenzial haben, um dann jetzt ernsthafte, längere Gespräche zu führen. Und da mein ganzes Leben eine Baustelle war, ist es einfach so, das ist nicht im halben Jahr oder in einem kurzen Gespräch, ist die Baustelle nicht asphaltiert. Das ist halt, da muss man halt dann ein bisschen länger Therapie machen, bis es Klick macht, sag ich mal.
Das ist für Außenstehende, glaube ich, schwer zu verstehen. Können Sie es noch ein bisschen mehr erklären, warum das auch für Sie so viel Zeit braucht, damit klarzukommen? Obwohl Sie ja, man sagen könnte, Sie hatten doch schon genug Zeit nachzudenken.
Natürlich, ich bin sehr dissozial aufgewachsen. Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr bin ich kriminell und in diese Struktur bin ich so fest eingewebt gewesen, dass ich von alleine da gar nicht rausgekommen wäre. Ne? Also wenn jemand seine Probleme ohne Hilfe lösen kann, dann wäre man hier natürlich eindeutig falsch.
Das heißt, es gibt dann auf einmal eine Episode, dass Sie sagen, hey, jetzt kommt mir dies und jenes nochmal in den Sinn, was ich dann auf einmal so nach und nach abarbeite oder?
Bei meinen Straftaten war mir nie bewusst, was für Auswirkungen das auf meine Opfer hat. Natürlich, sicher. Ich weiß, die haben Angst, ganz klar. So weit, so gut. Aber wie tiefreichend diese Angst geht, war mir nie bewusst. Ne? Dass es dann wirklich Leute gibt, die dann nicht mehr zur Arbeit gehen können, weil die geschockt sind, weil die Angst kriegen, die kriegen Panikattacken aufgrund die Tatsache, dass ich da war und die jetzt zum Beispiel überfallen habe, dass die Leute nachts nicht mehr schlafen können, vielleicht ihr Licht nicht mehr ausmachen können, weil sie Angst im Dunkeln haben. Und das habe ich ausgelöst. Dieses Wissen hatte ich früher nicht. Ich hatte früher wirklich echt so gedacht, warum stellen die Leute sich so an? Ich will nur das Geld, dann bin ich weg. Mein Gott, das ist jetzt hier vielleicht eine Viertelstunde und dann ist gut. Aber die Auswirkungen, verstehen Sie, die waren mir gar nicht bewusst.
Kommen die von alleine oder werden Sie aktiv damit konfrontiert mit diesen Auswirkungen?
Man wird da schon drauf hingewiesen. Natürlich, es gibt Gruppen. Ne? Man hat regelmäßige Gespräche über den Sozialdienst, regelmäßige Gespräche mit den Psychologen, dann die Gruppen dazu. Ne? Dann wird bewusst, ne, was man eigentlich getan hat. Das Problem ist einfach nur, sich dann selbst noch zu mögen. Das ist gar nicht so einfach. Aber auch dafür wird man dann hier, wird man da schon aufgefangen. Weil ich hatte da eine Zeit lang ein ernstes Problem, sich selbst zu mögen. Aufgrund seiner Tat mit dem Wissen, was man jetzt im Nachhinein dann hatte. Das ist schon hart.
Ein Raubmörder entdeckt seine Gefühle, harte Schale, weicher Kern. Hat er sich wirklich geändert oder spielt er mir nur was vor? Keine Ahnung. In meiner heilen Welt kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, in so einer kaputten kriminellen Umgebung aufzuwachsen. Ich kann das nicht beurteilen und schiebe alle Gefühle für den Moment weg. Aber ich verstehe langsam, gerade mit so einer Vorgeschichte, warum es so schwer ist, im normalen Gefängnisalltag außerhalb dieser Abteilung einfach so davon wegzukommen.
Klar, ich habe mit 12 habe ich angefangen mit Einbrüchen. Irgendwann habe ich Raub gemacht und es wurde immer schlimmer, es wurde immer schlimmer, es wurde nicht weniger. Ich bin jetzt das vierte Mal in der Haft. In jeder meiner Haft war jeder schuld, außer ich selber, ganz klar. Und mit dieser Erkenntnis, ne, steigert sich im Prinzip das dissoziale Denken. Und das wird natürlich die Beamten oder jetzt hier die Sozialarbeiter oder so, die können da eigentlich gar nichts gegen machen. Es ist selten, dass Leute in der Haft von der Haft so beeindruckt sind, dass man dann sagt, ich mache jetzt nie wieder was. Früher oder später kommt es dann automatisch wieder. Und von daher ist für mich die Sozialtherapie, ganz ehrlich, das Beste, was ich machen konnte. Denn wie sieht denn die Alternative aus? Eine Alternative zur Sozialtherapie. Ich meine, die Menschen muss man wieder auf die Straße, in die Gesellschaft wieder lassen. Ne? Und dann stellt sich doch die Frage, was für Menschen will man denn zurück in die Gesellschaft lassen? Also mich hätten sie früher ganz bestimmt nicht wieder zurück in die Gesellschaft lassen wollen. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist bei vielen anderen auch so. Man tritt auf der Stelle, man bleibt einfach da, wo man ist. Und dieses ganze hier mit der Sozialtherapie. Viele denken, ne, Sozialtherapie ist Quatsch. Die Leute machen den Psychologen, den Sozialarbeitern machen was vor. Aber jetzt ganz ehrlich, auf die Zeit hin, auf die Zeit hin, die eine Therapie geht. Ne? Ich meine, die sind doch nicht blöd hier. Ne? Also früher oder später, es gibt immer Leute natürlich, die meinen, besser wohnen, ich mache es mir einfach, ich gehe in die Sozialtherapie. Aber die wundern sich, weil wenn dann kein Umdenken stattfindet, werden die früher oder später einfach aussortiert.
Das gibt es, dass wenn man feststellt, hier will sich jemand gar nicht öffnen, gar nicht mitmachen,
ja, natürlich.
Dann fliegt er auch raus.
Dann fliegt er auch raus und dann wird der Platz für jemand bereitgestellt, der es ernst meint. Ne? Und das ist auch wichtig. Man will ja jetzt keine Blender im Prinzip behandeln. Die Leute, der Veränderungswille muss schon da sein. Das funktioniert nicht auf Dauer. Ne? Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in der Woche ein Gespräch beim Psychologen haben, jetzt mal wegen einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ein Gespräch mit dem Sozialdienst, plus dann noch die ganzen Gruppen, ne? Sich auf so eine lange Dauer zu verstellen, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und ganz klar, die Leute, es gab hier auch schon Leute, die wieder in den Regelvollzug entlassen werden. Ne? Sie werden allerdings dann nicht mehr hier jetzt in der JVA, die werden dann in ein anderen Gefängnis geschickt, weil die natürlich auch Insiderwissen über jetzt hier die Leute mit ihren Delikten haben, weil wir gehen hier untereinander, gehen wir schon sehr offen mit den Delikten um. Und das gehört auch dazu. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, was Nächster getan hat und ich würde dann jetzt einfach nur eine Tür weiter in den Regelvollzug gehen, würde die Gefahr bestehen, dass ich aus Brass, jetzt ich vielleicht nicht, aber andere zum Beispiel aus Brass dann Insiderwissen über andere Gefangene jetzt meinetwegen weiterreichen würden. Und das sind Sachen, die gehen natürlich nicht. Sie müssen sich vorstellen, das ist ja, so eine Gruppe hat schon was vom Seelenstrip, ne? Weil sie sitzen mehr oder weniger splitternackt da, weil sie geben einfach alles. Sie müssen einfach alles öffnen. Das ist anstrengend, das ist schwer. Ich bezeichne Therapie immer als Schweinemaloche, weil es ist sehr anstrengend, ne? Aber würden solche Leute jetzt zum Beispiel, die jetzt meinetwegen jetzt hier Mist bauen, die jetzt hier ist, die nicht authentisch sind, ne? Die einfach nur auf schöner Wohnen hoffen, ne? Würden die jetzt in den Regelvollzug einfach nur jetzt hier eine Tür weiter in der gleichen JVA einsitzen, also dann dahin verlegt werden, würde ein anderer sich nicht trauen oder würden die Leute sich nicht trauen, sich zu öffnen? Weil sie brauchen schon einen geschützten Rahmen.
Diesen Rahmen zu schaffen, das ist die Aufgabe von Frau Klein und ihrem Team. Und das stellt auch an die Sozial- und Psychotherapeuten ganz andere Herausforderungen als draußen.
Das ist kein therapeutisches Arbeiten, wie man es draußen machen würde. Die allermeisten Inhaftierten hier würden draußen niemals einen Therapieplatz bekommen. Oder nur unter sehr schweren Bedingungen. Wir haben hier ein ganz anderes Störungsbild. Ne? Die draußen in der freien Wirtschaft sind, haben sie meistens Menschen mit Depressionen oder Angststörungen. Die Störungstiefe ist höher. Wir arbeiten hier mit Dissozialität. Wir arbeiten mit sexueller Devianz. Also es unterscheidet sich erheblich. Es ist klar, dass die Behandlungsdauer länger ist und die Aussicht auf Erfolg geringer. Also wenn Sie draußen jemanden in der normalen Psychotherapie haben, müssen Sie auch mal eine Krankenkasse sagen, ne? Wie viele Stunden brauche ich, wie groß ist die Aussicht auf Erfolg und es muss wirtschaftlich sein. Der Auftrag ist ein bisschen auch ein anderer. Draußen ist ja der Auftrag, die Leute wieder arbeitsfähig zu machen oder arbeitsfähig zu halten und gesund zu erhalten. Es wird von der Krankenkasse bezahlt, es geht um die Entlastung des Gesundheitssystems. Hier drinnen ist der Auftraggeber die Justiz und das Ziel, dass die Menschen behandelt werden und nicht mehr rückfällig werden. Also ist der Fokus schon ein bisschen ein anderer.
Aber ist das nicht der Punkt, wo draußen manche sagen, wer so schwere Verbrechen begeht, muss nicht behandelt, sondern bestraft werden? Keine therapeutischen Gruppengespräche, sondern rigoroses Wegsperren, damit die nachher geläutert hier rausgehen?
Das wissen Sie doch, das funktioniert doch sogar bei Kindern nicht. Wie soll das bei Erwachsenen funktionieren? Also nur bestrafen funktioniert ja nicht. Es mangelt ja häufig an Alternativen. Also wie soll man jemandem sagen, was er sonst tun soll, wenn er gar nicht weiß, was das sonst ist? Deswegen braucht es hier ja auch dieses soziale Miteinander unter Berücksichtigung von auch Modellfiguren, die zeigen, wie löst man denn überhaupt Konflikte. Also viele der Inhaftierten haben ja nicht gelernt, wie man Konflikte sprachlich löst. Dem einen oder anderen fehlte es ja zum Beispiel auch überhaupt an Verbalisierungsmöglichkeiten, um auszudrücken, was in ihm vorgeht oder was das Problem ist. Und erst im Laufe der Zeit, deswegen braucht es auch eine lange Behandlungsdauer und immer wieder üben, 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 kommt das dann so in die Menschen hinein. Also Herr Buntrock hat auch seine Kompetenz da deutlich ausgebaut, was so Ansprechen von Problemen mitbekommen, was sind überhaupt die Probleme und was hat das mit mir zu tun dann angeht.
Denn nicht alle ticken gleich, deshalb sagt Frau Klein, müssen Sie und Ihre Kollegen sehr genau hinhören, die Persönlichkeitsstrukturen erkennen und Therapieansätze entsprechend anpassen. Über die Taten zu sprechen, das funktioniert nämlich nicht bei allen gleich.
Bei bestimmten Straftätern ist so dieses Opferempathie einüben nicht das richtige Mittel. Bei vielen ist es aber gut, sich im Laufe der Zeit mal mit der Opferperspektive näher auseinanderzusetzen und auch vor allen Dingen die Opferperspektive nicht nur gedanklich, sondern auch emotional nachzuvollziehen.
Warum kann es nicht gut sein? Oder was sind Gründe?
Bei psychopathischen Persönlichkeiten ist es eher kontraindiziert. Die werden halt nur schlauer darin, einzuschätzen, was andere hören wollen. Und es hat keinen Effekt.
Die Unterschiede kennt Frau Klein inzwischen sehr genau, denn sie hat nie woanders gearbeitet. Nach ihrem Studium, ihrer Ausbildung, einem Praktikum hat sie sich dann dafür entschieden, in der Justiz zu bleiben, zu arbeiten im Vollzug. Bereut hat sie es nicht, sagt sie, ist aber auch in ihrem Job durchaus mit Vorurteilen konfrontiert.
Also wie kannst du nur, das kenne ich auch, aber eher aus so diesen therapeutischen Kontexten, dass es so die therapeutische Arbeit mit Straftätern so etwas abgetan wird als niedriger wertig als mit Menschen draußen. Was ich genau andersrum sehe, es ist sehr viel herausfordernder. Aber so vom Umfeld aus, ist die meisten Menschen reagieren erstmal mit furchtbarem Interesse. Was sind das denn für Menschen? Was haben die denn gemacht? Und wie ist es? Also ich kenne Fragen wie, ob ich eine Waffe trage beispielsweise. Das ist gerne mal gefragt. Oder wie viel Angst ich habe oder ob ich mit denen alleine bin, was ich auch eine sehr verrückte Frage finde. Also wie soll man denn mit jemandem therapeutisch arbeiten, wenn man nicht alleine ist? Keine Ahnung. Ja, solche Fragen kommen halt eher.
Haben Sie sich diese Frage nie gestellt? War das für Sie nie ein Thema? Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Menschen, die Kapitalverbrechen begangen haben, etc. Also ganz wegblenden kann man es doch nicht, oder?
Naja, es ist ja schon so, dass auf der Sozialtherapie vorab eine Prüfung erfolgt, ob jemand auch überhaupt geeignet ist. Also die Inhaftierten, die zur Sozialtherapie kommen, werden ja vorher schon eingeschätzt. Und nur wenn sie eine Wohngruppeneignung aufweisen und eingeschätzt wird, dass sie ihre Impulse so gut unter Kontrolle haben, dass man mit denen gut arbeiten kann, werden sie dort aufgenommen. Das ist nochmal im Regelvollzug anders. Da gibt es ja durchaus auch Inhaftierte, wo man vielleicht vorab, wenn bekannt ist, dass jemand zum Beispiel sehr impulsiv ist, auch in der Rolle vom psychologischen Dienst Vorkehrungen trifft und zum Beispiel einen Kollegen dazu holt oder sowas.
Ich würde ja fast sagen, wenn ich mir angucke, was sich manche Kollegen draußen mit normalen Patienten in Anführungszeichen rumzuschlagen haben, sie haben Leute mit echten Problemen. Ne?
Ja, die sie unterschiedlich ernst nehmen. Das ist ja auch der Unterschied, ne? Je nachdem, was für eine Störung vorrangig ist, haben manche Täter zu Beginn der Arbeit auch noch nicht so ein Problembewusstsein im Sinne von, ich habe das Problem, sondern eher von, die anderen haben das Problem oder die Haft ist das Problem. Das ist oft draußen anders im ambulanten Setting, dass die Menschen schon kommen und sagen, ich leide und ich habe ein Problem.
Bei Hubert Blumrock habe ich schon das Gefühl, er will ernsthaft an sich arbeiten, sich öffnen. Und jetzt will er mir was zeigen, seine Abteilung nämlich. Dann nehmen Sie uns doch mal mit auf Ihre Abteilung, Herr Buntrock. Wir sind hier hinter den, was ist es, ist so ein mintgrün farbenen Türen angekommen.
Ja, richtig. Wir sind jetzt gerade hier im Flur. Da siehst du zum Beispiel, hier vorne ist das Büro der Sozialarbeiterin. Hier ist unser Konferenzraum. Hier vorne ist zum Beispiel der Raum vom AVD. Und hier zum Beispiel diese Tür ist dann jetzt das Büro von unserer Psychologin.
Und ich sehe hier an den Wänden, es sind Fußballfans im Haus. Wir stehen hier gerade vor einem Bild mit einer Borussia Mönchengladbach-Collage.
Ja, das haben wir alle selber gemacht, also Teile von unserer Gruppe. Ne? Da haben sich mehrere zusammengefunden, die haben eine Collage gemacht. Hier zum Beispiel jetzt von Gladbach, da vorne von Köln. Hier ist einfach ein schönes Bild, was sich jemand gewünscht da reingemacht hat. Hier vorne zum Beispiel, das eine Bild habe ich selber gemalt. Und wir haben uns das ein bisschen gemütlicher gemacht, sage ich mal. Ne? Das kann man wirklich nicht mit einem normalen Regelvollzug vergleichen. Aber es ist schon wichtig. Es ist wichtig, ne? Alleine wie man miteinander umgeht. Weil wir sind Menschen, die unter normalen Umständen nie was miteinander zu tun hätten. Wenn man jetzt zum Beispiel draußen in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ne, dann kennt man vielleicht 20%, die man dann auch wirklich grüßt. Und die anderen 80%, die gehen einfach an einem vorbei oder man grüßt sie gar nicht, weil man einfach gar nichts mit denen zusammen hat, zu tun hat. Und hier sind wir schon, sag ich mal, eigentlich gezwungen, miteinander zu leben, können aber gleichzeitig dann auch lernen, wie man miteinander lebt, weil man mag einfach nicht jeden. Ne, das ist einfach so. Man kann nicht jeden mögen, aber es geht ja letztendlich darauf, kommt es ja darauf an, wie man miteinander umgeht. Und das ist natürlich etwas, was man hier wunderbar üben kann.
Hier ist unsere Küche. Ja, dann zeige ich Ihnen mal meinen Haftraum, das ist hier.
Ah ja.
Hier steht dann auch zum Beispiel, wo diejenigen arbeiten. Ich zum Beispiel, das ist mein Haftraum, ich arbeite in der Baukolonne. Hier zum Beispiel Schneiderei, Schreinerei, Kantine. Ne? Kommen Sie rein, ich für Sie.
Ja, das. Oh, jetzt wird das Mittagessen kalt.
Ach, das ist nicht so schlimm, ich kann mir das gleich warm machen. Setzen Sie sich ruhig.
Ja, danke. Was ist Ihr Ziel, Ihr Plan? Wie soll es für Sie jetzt weitergehen?
Mein Plan ist also, ich bin jetzt ziemlich am Ende meiner Sozialtherapie. Die Gruppe, die ich jetzt momentan noch habe, die ist jetzt, die fangen alle deliktunspezifisch an und gehen dann in den Deliktteil. Das heißt, man spricht über seine Tat. Na, vorher spricht man auch schon über sein Leben. Und ich bin ziemlich am Ende meiner Therapie. Geplant ist, dass ich in die JVA Euskirchen verlegt werde. Ist jetzt kein konkretes Datum, aber erstmal muss ja sowieso die Gruppe abgeschlossen werden und so weiter. Aber ich, so wie es aussieht, soll ich dieses Jahr noch nach Euskirchen verlegt werden, in den offenen Vollzug. Auch sozialtherapeutisch offener Vollzug. Und mein Ziel ist es, ich will noch mal arbeiten. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Maurer. Deshalb arbeite ich hier auch auf der Baukolonne. Im offenen Vollzug möchte ich gerne nach einer gewissen Zeit, das ist klar, die müssen mich erst kennenlernen und so weiter, aber dann möchte ich als FBA arbeiten. FBA bedeutet im Prinzip, man kann während seiner Inhaftierung kann man in einer ganz normalen Firma arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt dann auf dem Bau zum Beispiel arbeiten, in einer ganz normalen Baufirma. Ich verdiene ganz normales Geld, kann mir im Prinzip ein Depot anlegen, ein Polster, mit dem ich mir dann meine Wohnung einrichten kann, ne, weil ich habe ja nichts. Ne, ich bin seit 2006 in Haft. Also ich habe die Sachen, die hier unten auf der Kammer in der Habe sind. Ich habe die Sachen, die jetzt hier bei mir im Schrank sind. Ich habe nichts. Ich habe kein Bett, kein Tisch, kein Stuhl. Ich habe gar nichts. Und das kostet alles sehr viel Geld. Und damit kann ich mir einen Neustart aufbauen, verstehen Sie? Ein anständiges Leben. Ja, und natürlich möchte ich gerne eine neue Frau kennenlernen, aber das kommt dann auch noch später, das kommt mit der Zeit. Ne? Natürlich später, wenn das alles passt, noch einen Hund dazu. Ein normales, anständiges Leben führen, verstehen Sie? Weit weg von dem ganzen Scheiß, mit dem ich früher zu tun hatte.
Ich gucke so ein bisschen mich um, ich sehe ein paar Fotos, wie viel Kontakt nach draußen, was ist an, gibt es Kontakt zu Familie, etc., Besuch?
Ja, meine Familie ist natürlich sehr kompliziert, weil ich bin ja nicht der Einzige, der dissozial aufgewachsen ist. Meine Geschwister sind es auch. Ne? Wir waren 6 Kinder, jetzt sind übrig geblieben, sind jetzt noch 2 Geschwister. Ich habe den Kontakt zu meiner Schwester. Das ist zum Beispiel das Foto hier vorne. Ne? Das daneben ist mein Schwager. Und das hier sind zum Beispiel zwei ihrer Kinder mit ihren Kindern und ihren Frauen drauf. Man muss sich vorstellen, als die noch jugendlich waren, habe ich sie zuletzt gesehen gehabt. Ne? Und jetzt sind die erwachsen, sie ist verheiratet, jeder von den 3 Kindern hat 2 Kinder. Ne? Ich habe schon sehr viel verpasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bis vor 2 Jahren keinen Kontakt zu meinen Geschwistern. Und aufgrund der Tatsache, dass ich letztendlich ein Tötungsdelikt habe, habe ich auch keinen Kontakt zu meinen Geschwistern aufgebaut, weil ich mir ganz klar sage, wer will denn schon Kontakt mit einem Mörder, verstehen Sie? Ne, hat man gar nicht verdient. Und das sind so zum Beispiel auch Sachen, die jetzt zum Beispiel hier in der Sozialtherapie richtig gerückt werden. Ne? Also über Sozialdienst, ne, man hat mich jetzt nicht gezwungen, man hat jetzt nicht gesagt, das würde auch nicht so funktionieren. Also man hat nicht gesagt, so, du musst jetzt hier den Kontakt zu deinen Geschwistern aufbauen, sondern man hat mir einfach gezeigt, wie wichtig das doch ist und dass ich im Prinzip nichts zu verlieren habe, weil Nein hasse schon, ne, es kann also nur ein Ja geben. Erstaunlicherweise auf einmal kommt dann sowas wie, Mensch, was meldest du dich denn die ganzen Jahre nicht? Bist du denn verrückt? Und überhaupt, ich habe jetzt ein super Verhältnis zu meiner Schwester, zu meinem Bruder. Man wird mit seinen Problemen halt nicht alleine gelassen. Ne?
Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich sehe hier im Regal unter dem Fernseher 1-2 Schachbretter, CDs, Bose-Lautsprecher. Das heißt, das legt man sich im Laufe der Zeit dann so alles zu.
Man legt sich das im Laufe der Zeit zu. Ne? Jetzt zum Beispiel mit DVD-Player ist zum Beispiel jetzt meinetwegen, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, am Wochenende zum Beispiel, wird die Tür zum Beispiel sehr früh zugemacht, 3:45. Normalerweise ist 21 Uhr und das ist immer ganz nett, wissen Sie, wenn man dann mal zwischendurch sich einfach nur seicht berieseln lassen kann. Weil nonstop an Probleme denken ist auch was für ein Arsch.
Schön. Ansonsten hier, ja, viele Lebensmittel. Sie mögen es gerne grün, ne?
Ja. Zu den Grünen muss ich sagen, ich habe auch einen, zusätzlich kommt noch ein externer Therapeut, mit dem habe ich jetzt auch sehr viel gearbeitet. Und er meinte immer zu mir, meine Zelle, meine Einrichtung wäre eigentlich so dissozial eingerichtet, sage ich mal. Hier so Pitbull, so La Santa Muerte und so weiter. Und er hat mich, sag ich mal, überzeugt, mal was Neues zu probieren. Über myposter.de habe ich mir dann jetzt hier diesen tropischen Wasserfall zum Beispiel bestellt. Ne? Was natürlich wunderbar ist, du wirst morgens wach, man guckt dann auf den Wasserfall, das hat was. Das hat was, das ist ein angenehmes Gefühl. Ne? Und da ich Pflanzen und Natur sowieso liebe, ist das natürlich genau das Richtige für mich. Ne?
Also ich muss sagen, ich war vorhin bei einem Kollegen, da hing noch Kylie Jenner dazwischen. Das war auch interessant, aber ich sag mal, da hat man auf Dauer mehr von.
Wissen Sie, das Problem ist, wenn ich jetzt mir jetzt hier, es haben ja viele haben zum Beispiel dann nackte Frauen und ähnliches, haben dann zum Beispiel in ihrer Haftraum, ne? Aber jetzt ganz ehrlich, wissen Sie, wie mir das vorkommt? Wie so ein Esel mit einer Angel auf dem Rücken und vorne so eine Möhre dran. Der läuft und läuft und läuft und kommt trotzdem nicht dran. Verstehen Sie? Weil das ist ja totaler Blödsinn. Ich weiß doch auch so. Verstehen Sie? Ich weiß doch auch so, was mir fehlt. Und wenn ich da jeden Tag noch dran erinnert werde, es macht die Situation noch nicht besser. Es macht es einfach nicht besser. Das ist einfach so.
Also sehr schön, vielleicht. Da oben sehe ich noch neben dem Bild in der Ecke die Torwarthandschuhe oder was sind
das? Nein, das sind Kraftsporthandschuhe. Ah, okay. Ich tue auch noch was für meine Fitness. Ich habe da jetzt seit Mitte letzten Jahres angefangen, weil ich muss körperlich muss ich noch ein bisschen fit sein, weil Fakt ist eins, ich kann zwar alles, was ein Maurer können muss, nur wenn ich dann bei dem Pensum, was draußen auf dem Bau jetzt meinetwegen gefordert wird, da würde ich nach einer halben Stunde wahrscheinlich bewusstlos in der Ecke liegen. Also macht es schon Sinn, sich ein bisschen fit zu machen. Ne?
Und das muss ich auch feststellen, also es wird auf Fitness geachtet, es wird auf der eine oder andere guckt auf die Ernährung und ich sehe bei Ihnen im Schrank auch einen Textilerfrischer.
Ja, aber 100%, ich möchte es doch frisch haben, ne? Ja, natürlich, ich möchte dass es anständig riecht in der Hütte. Ich bin Raucher und ich finde, es sollte nicht unbedingt nur nach Rauch stinken. Es sollte zwischendurch auch mal ein bisschen einen frischen Duft, macht schon wirklich Sinn.
Sehr spannender Einblick. Ganz herzlichen Dank für den Einblick in Ihr Leben, in Ihren Alltag und alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen.
Und was wünscht sich Frau Klein für Ihre Arbeit? Mehr Sozialtherapie für alle im Gefängnis?
Ja, wäre natürlich toll, wenn wir alle Sozialtherapien hätten, aber es ist nicht umsetzbar. Ne? Wenn man überlegt, wir haben hier zum Beispiel einen Behandlungsschlüssel von Sozialdienst oder psychologischem Dienst von 1:10. Ne? Können Sie sich ja mal hochrechnen, wie viele Psychologen und Sozialarbeiter Sie dann brauchen würden. Aber es ist ja auch davon abhängig, was überhaupt in Rede steht. Was passiert, wenn der Inhaftierte wieder straffällig wird? Wenn Sie jetzt jemanden haben, der wegen irgendwelchen kleinkriminellen Sachen immer wieder straffällig wird, bedarf es vielleicht anderer Mittel, um ihn nicht mehr rückfällig zu machen, aber er benötigt nicht die Intensität der Behandlung, die wir auf der Sozialtherapie bieten.
Könnte man ein paar Dinge, die Sie hier so tun, auch in andere Bereiche noch integrieren oder ist das dann doch, klappt das nur so in der auch Geschlossen und Offenheit der Abteilung, die Sie hier haben?
Elemente von der sozialtherapeutischen Behandlung gibt es ja auch in anderen Wohngruppenvollzügen zum Beispiel oder in Abteilungen haben wir ja hier auch die Gewaltstraftäterabteilung, wo zum Beispiel teilweise Aufschluss ist, wo bestimmte Behandlungsmaßnahmen angeboten werden, dann aber unter einem etwas anderen Personalschlüssel. Wenn ich mir was wünschen können würde, würde ich mir wünschen, dass es viel mehr im offenen Vollzug an Behandlung gibt, weil dieses Konzept mit dem Übergangshaus in Euskirchen ist meines Erachtens nach in dieser Intensität einmalig in NRW. Und da würde ich mir wünschen, dass es in mehr Anstalten des offenen Vollzuges möglich wäre, die Inhaftierten, sag ich mal, von der SOTA auch auszuwildern.
SOTA, die Sozialtherapie, ein Besuch, ein Gespräch, das mich nochmal viel zum Nachdenken gebracht hat. Knast, so wie er für die meisten Inhaftierten ist, macht nicht automatisch besser, manche sogar noch schlimmer, vor allem die, die es nicht anders kennengelernt haben. Was Hubert Buntrock da erzählt hat, dass man im normalen Vollzug manchmal bis zu einen Monat auf Gesprächstermine warten muss, finde ich schon bedenklich. Klar, den Personaleinsatz, den man hier auf der Sozialtherapie hat, im Gegensatz zum normalen Vollzug, wo ein Bediensteter gleichzeitig auf 30 Gefangene aufpasst, dafür noch mehr Geld auszugeben für inhaftierte Straftäter, die ohnehin schon auf Staatskosten leben, das wäre gesellschaftlich, politisch wahrscheinlich nur schwer durchzusetzen und zu vermitteln. Vielleicht, denke ich, bräuchte es einfach mehr unterschiedliche Gefängnisse, reine Wegsperranstalten für die, bei denen allein der Freiheitsentzug, die Knasterfahrung vielleicht schon was im Kopf auslöst und andere Anstalten wiederum mit mehr Betreuung für die, die es alleine eben nicht hinkriegen, ihr Leben zu verändern und sich dann vor allem natürlich auch darum zu kümmern, dass man die entsprechend trennt, wer was braucht. Keine Ahnung, geht das? Wäre das ein Weg? Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinungen, Anmerkungen, vielleicht auch eigenen Erfahrungen mit dem Strafvollzugssystem. Über radioresg.de oder unsere Social-Media-Kanäle bei Insta, Facebook und TikTok könnt ihr mich kontaktieren, natürlich auch mit Fragen. Was interessiert euch rund um den Knastalltag? Da ist die letzten Wochen auch schon wieder einiges gekommen und darauf werden wir dann in den nächsten Folgen weiter eingehen. Bis dahin, danke fürs Reinhören, passt auf euch auf.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.